Das Europäische Parlament wird am 14. Januar über die Neufassung der EU-Aufnahmerichtlinie für Asylsuchende abstimmen. Die zweite schwerwiegende Entscheidung im Bereich Asyl innerhalb eines Monats. Am Dienstag bereits hatte das Europäische Parlament beschlossen, die Datenbank Eurodac auch für Strafverfolgungsbehörden zugänglich zu machen. Eurodac ist eine Datenbank, in der Fingerabdrücke von Asylsuchenden gespeichert werden. Bisher durfte sie allein innerhalb des Asylsystems verwendet werden. Die aktuelle Erweiterung wurde von Flüchtlingsorganisationen scharf kritisiert, so zum Beispiel im RDL-Interview Pro Asyl. Auch Ska Keller, grüne Abgeordnete im Europaparlament, hatte sich gegen die Freigabe der Daten für Strafverfolgungsbehörden ausgesprochen und auch kritisch zu der neuen EU-Aufnahmerichtlinie geäußert. Sie ist jetzt bei uns am Telefon und wir möchten mit ihr über beide Entscheidungen des Europäischen Parlaments sprechen. Erstmal, wie bewerten Sie denn die Zustimmung des Parlaments zur Ausweitung von Eurodac?
Ich finde das eine wirklich katastrophale Entscheidung. Den Zugang von der Datenbank Eurodac zu erweitern, stellt Asylsuchende in eine Ecke mit Kriminellen und Terroristen und sagt halt, naja, wenn es einen Verdacht gibt, dann gucken wir jederzeit nach, ob es denn nicht vielleicht einer von den Asylsuchenden war, ohne dass es da einen besonders großen Verdacht gibt, dass unter der Gruppe von Menschen besonders viele Straftäter werden, sondern genau das Gegenteil ist ja der Fall. Das sind schutzsuchende Menschen, die kommen zu uns, weil sie Schutz vor staatlicher Verfolgung und Repression und dann stellen wir sie eben in eine völlig diskriminierende Ecke.
Wie bewerten Sie denn die Eurodac-Datenbank in ihrer bisherigen Form? Fanden Sie sie bisher akzeptabel?
Wir waren von Anfang an gegen das gesamte Konzept von Eurodac. Und man muss aber auch sagen, bis jetzt gilt es eben nur für einen einzigen Zweck. Den fanden wir auch nicht gut. Aber eine Datenbank, die für einen Zweck erstellt worden ist, dann für andere Zwecke auszuweiten, entspricht auch gegen alle Prinzipien des Datenschutzes. Also noch ein weiterer Grund, warum man eigentlich die Ausweitung von Eurodac sein kann.
Wie waren denn die Mehrheiten bei der Abstimmung über die Ausweitung des Eurodac-Gebrauchs? War das eine knappe Entscheidung?
Das war erstaunlich klar. Es waren nur Grüne und die Linken dagegen, plus ein paar einzelne Abgeordnete von Sozialdemokraten und Liberalen, aber wirklich nur ein paar. Ansonsten haben die Konservativen geschlossen, die Sozialdemokraten fast geschlossen, die Liberalen auch fast geschlossen für die Ausweitung von Eurodac gestimmt.
Kommen wir noch zur EU-Aufnahmerichtlinie. Wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, am 14. Januar soll über sie abgestimmt werden. Die EU preist diese neue Aufnahmerichtlinie als einen Schritt zu einer besseren Wahrung der Menschenrechte von Asylsuchenden an. Werden Sie selbst der neuen Richtlinie zustimmen?
Nein, weil wir haben starke Bedenken gegenüber dieser neuen Richtlinie. Die Verbesserungen, die es da gibt, sind leider nur sehr klein. Zum Beispiel geht es darum, die Frage, wie lange muss jemand warten, um Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Das war bisher 12 Monate und das soll jetzt auf 9 Monate reduziert werden, was schon mal gut ist, aber es oft nicht hilft, weil nämlich bevor ein Mensch den Arbeitsplatz bekommt, diese Vorrangprüfung gibt. Nämlich es wird erst gecheckt, ob nicht ein EU-Inländer diesen Job auch machen könnte. Das heißt, in der Praxis helfen diese 9 Monate nicht sehr oft und nicht sehr vielen Menschen. Auf der negativen Seite sind dagegen diese Haftgründe. Bisher gab es überhaupt keine Haftgründe der Aufnahmerichtlinie, was dazu geführt hat, dass die Mitgliedstaaten gemacht haben, was sie wollten. Das ist auch nicht gut. Aber jetzt in der neuen Richtlinie ist es so, dass es so viele Haftgründe gibt, die angezeigt werden, so viele Bedingungen, unter denen ein Asylsuchender oder eine Asylsuchende in Haft gesteckt werden kann, dass quasi alle Menschen darunter fallen und alle Menschen oder alle Asylsuchenden fast in Haft gesteckt werden können. Das heißt, auch da gibt es eigentlich eine massive Verschlechterung und keine Verbesserung gegenüber dem Status quo.
Der ursprüngliche Vorschlag für die EU-Aufnahmerichtlinie, der stammt von 2008, wurde inzwischen verändert. Wäre die Stoßrichtung dieses ersten Vorschlags noch eine andere gewesen?
Der ursprüngliche Vorschlag war unserer Meinung nach tatsächlich besser, wurde dann aber auf Druck der Mitgliedstaaten eben zurückgezogen und nochmal verwässert. Und das, glaube ich, war ein großer Fehler. Aber man muss halt auch sehen, dass die Mitgliedstaaten einem besseren Flüchtlingsschutz einfach nicht zustimmen wollen.
Woher kommen denn dann diese unterschiedlichen Kräfte, die einerseits sich zunächst für eine bessere Regelung eingesetzt haben, andere, Sie haben jetzt etwas allgemein gesagt, die Mitgliedstaaten dann dagegen angingen und schließlich die Oberhand behielten?
Den ursprünglichen Vorschlag hat die Kommission gemacht. Daraufhin gab es dann Druck von vor allem den großen Mitgliedstaaten, allen voran auch Deutschland. Deutschland setzt sich schon lange dafür ein, dass es auf gar keinen Fall irgendeine Art von Verbesserung bei dem Asylschutz geben soll. Und daraufhin wurde eben nochmal hat die Kommission ihren Vorschlag zurückgezogen und einen neuen gemacht, der eben dann reichlich verwässert war. Also man sieht halt immer, dass eigentlich fast alle Mitgliedstaaten sprechen sich gegen Verbesserungen aus. Im Parlament gibt es auch eine konservative Mehrheit, aber es gelingt uns doch, manche menschenrechtliche Standards da eher durchzusetzen, als das im Rat der Fall ist.
Mhm. Kommen wir nochmal zu den Mehrheitsverhältnissen. Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Chance, dass die EU-Aufnahmerichtlinie im Januar vom Europäischen Parlament abgelehnt wird?
Die ist marginal. Ich gehe davon aus, dass es eine große Mehrheit dafür geben wird.
Wenn wir das so betrachten, jetzt diese beiden Entscheidungen, über die wir gesprochen haben, sind Menschenrechte nicht letztendlich nur eine hohle Phrase in der EU-Politik?
Ja, das fragen wir uns auch oft, weil in Außenbeziehungen geht es dann manchmal schon mehr an Menschenrechte, wir waren stolz alle drauf, ne, auf den Friedensnobelpreis, aber wenn es darum geht, Menschenrechte auch effektiv zu schützen und nicht nur Sonntagsreden drüber zu halten, sondern auch durchzudeklinieren, was heißt das eigentlich, Menschenrechtsschutz? Und was heißt das für Asylsuchende, was heißt das für Flüchtlinge, was heißt das für Menschen, die irregulär, also illegal im Sprachgebrauch fast, was heißt das für die? Und da will man eben nicht Konsequenzen aus dem allgemeinen Anspruch, die Menschenrechte zu verteidigen, ziehen.
Wenn wir diese Perspektive nun einnehmen, ist es für Sie aus Ihrer Sicht auf Dauer vertretbar, Entscheidungen wie diese beiden genannten, die Menschenrechte mehr oder weniger mit Füßen treten, durch die Teilnahme an einer eigentlich aussichtslosen demokratischen Abstimmung im Europäischen Parlament mit zu legitimieren?
Naja, für uns ist es immer wichtig zu gucken, dass wir Verbesserungen durchsetzen können. Und das gelingt uns auch in vielen Fällen. Bei Eurodac ist es uns nicht gelungen, das Grundsätzliche zu ändern, das, worum es eigentlich geht, nämlich den Zugang von Strafverfolgungsbehörden zu dieser Datenbank. Es ist uns aber gelungen, eine ganze Reihe von Schutzklauseln einzufügen, den Datenschutz immerhin zu verbessern etc. Das ist nicht viel, aber es sind doch immerhin kleine Punkte, auf die man dann später pochen muss. Und das Problem ist eben, dass diese Entscheidungen ja tatsächlich demokratisch getroffen werden, einer Mehrheit im Parlament und einer Mehrheit der Mitgliedstaaten. Und ich glaube, wenn man das grundsätzlich ändern will, muss man eben an die Mehrheiten rangehen.
Nun, wenn wir uns in den Januar versetzen und dann vielleicht beide Entscheidungen schon getroffen sind, gibt es da ein Zurück? Können Sie sich Entscheidungen vorstellen, Schritte vorstellen, die diese beiden Neuausrichtungen der EU-Politik rückgängig machen könnten, zumindest ein Stück weit?
Theoretisch ist das möglich. Es wäre zum Beispiel Eurodac, wird danach auch evaluiert, wie ist das? Und wir haben auch durchsetzen können, dass bei der Evaluierung eben darauf auch geachtet wird, wie Asylsuchende stigmatisiert werden. Das wird also eine Rolle spielen bei der Evaluierung. Und darauf werden wir auch ganz genau gucken. Theoretisch ist das also möglich. Ob das praktisch passiert, wie gesagt, hängt an den Mehrheiten und die sehen leider noch nicht.
Vielen Dank, Ska Keller, derzeit in Indien mit Informationen zur EU-Asylpolitik. Auf Wiederhören.